Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Es geht um Macht und Politik, um Literatur, aber auch um Zeitgeschichte. Bei der Freundschaft, die den früheren amerikanischen Außenminister Henry Kissinger und den großen Suhrkamp-Verleger Peter Unselt über Jahrzehnte verbunden hat. Der Publizist Willi Winkler erzählt davon in seinem neuen Buch und gleich ist er damit bei uns zu Gast. Siegfried Unselt war ganz sicher einer der wichtigsten Verleger der Nachkriegszeit. Er hat die sogenannte Suhrkamp-Kultur entscheidend geprägt, Autorinnen und Autoren entdeckt und sich mit ihnen in heute berühmten Briefwechseln ausgetauscht. Viele wurden auch Freunde mit ihm, auch der frühere amerikanische Außenminister Henry Kissinger. Und über diese Freundschaft und die Jahrzehnte, die sie hielt, davon erzählt Willi Winkler in seinem neuen Buch Kissinger und Unselt, die Freundschaft zweier Überlebender. Willi Winkler ist Autor zahlreicher Bücher. Er war lange Redakteur der Zeit und schreibt seit vielen Jahren für die Süddeutsche Zeitung. Und ich freue mich, dass er jetzt hier ist. Hallo, herzlich willkommen, Herr Winkler.
Ja, guten Morgen.
Siegfried Unselt war ja mit vielen seiner Autoren im ständigen Austausch. Es gibt inzwischen ganz tolle, berühmte Briefwechsel. Aber dass er Henry Kissinger so gut kannte und so richtig auch ja ihn bewundert hat und befreundet war mit ihm, das war mir persönlich jetzt neu. Wie sind Sie denn auf diese Freundschaft gestoßen?
Also ich darf Ihnen als Erstes sagen, es war nicht nur Ihnen neu, die Leute, die politisch mit ihm zu tun hatten, die ihn als Politiker kannten, die wussten überhaupt nichts davon. Also die schreiben ja, das wusste ich gar nicht. Also es war seine geheime Seite. Wie bin ich da drauf gekommen? Ich bin mehr oder weniger zufällig in das Archiv der Yale University geraten, das online zugänglich ist, kann ich jedem empfehlen, jeder kann da rein. Und Henry Kissinger hat alles aufgehoben, wirklich die letzte Rechnung für den Steifbär, den er seiner Tochter in Nürnberg 1960 gekauft hat. Also auch der Briefwechsel mit Helmut Schmidt, was weiß ich, mit Franz Josef Strauß, mit Theo Sommer, mit der ganzen Welt. Und ein großer Teil ist überraschenderweise mit der deutschen Kultur oder der deutschsprachigen. Er war ein großer Bewunderer, da würde man nie drauf kommen, von Stiller, dem großen Roman von Max Frisch. Er hat dann mit leichter Irritation, wenn Sie mich jetzt weiterreden lassen, rede ich weiter. Leichter Irritation bemerkt, dass Max Frisch mit Ingeborg Bachmann zusammen ist. Das hat damit zu tun, er hat Siegfried Unselt eingeladen in sein Seminar 1955 in Harvard. Und da kam auch Ingeborg Bachmann. Also die lernt er gleichzeitig kennen. Also er kannte Ingeborg Bachmann und ihre Gedichte erst und liest dann Stiller von Max Frisch und erfährt dann, die sind zusammen. Da ist so eine kleine Eifersuchtsirritation dabei. Mhm. Aber ich bin jetzt viel zu weit gegangen und ich nehme alle Fragen weg.
Und dieses Harvard, wo er die Leute hineingeladen hat, da waren ja dann wirklich alle großen Namen, die wir heute kennen. Was war das für ein Ort? Warum war Kissinger das wichtig, dass er da so deutsche Schriftsteller einlädt?
Ich glaube, es ging zunächst gar nicht um deutsche Schriftsteller. Es ging um eine Art Re-Education, eine Umerziehung, weil er wollte, wie es das amerikanische Programm ja auch war, dass die ehemals nationalsozialistisch geprägten jungen Leute dem Westen gegenüber aufgeschlossen werden. Er hat jedes Jahr 20 junge Menschen, die vielversprechend waren, die was werden konnten, nach Harvard eingeladen. Später kamen auch 20 aus Asien dazu. Und das ist tatsächlich dann die Basis für sein internationales Netzwerk, das er später, viel später als Politiker nutzen konnte. Also der Gedanke war einfach, es müssen Berufsanfänger sein, also die schon Beruf haben, aber wo man weiß, die werden noch mehr. Und da hatte er ein unglaubliches Gespür, die richtigen Leute auszusuchen.
Und dass er dann aber gerade mit Unselt sich so gut verstand, ist ja auch interessant vor dem biografischen Hintergrund der beiden. Also Unselt kam ja aus einer Familie, wo der Vater selbst Nazi war. Er war auch selbst im Krieg gewesen. Und Kissinger musste ja mit seiner jüdischen Familie in die USA fliehen. Wie kam das, dass die trotzdem zueinander gefunden haben?
Ich würde mal ganz einfach sagen, Kissinger war großzügig. Er hat weder uns halt im Besonderen nicht, aber er hat den Deutschen nie vorgeworfen, dass er emigrieren musste, dass er Opfer der rassistischen Verfolgung war. Das hat sicherlich geholfen. Und Unseld war, als er 55 in Amerika war, noch niemand. Er war der Assistent des Verlegers Peter Suhrkamp. Aber er war unglaublich ehrgeizig und er kannte sofort seine Möglichkeiten. Er hat im Referat in Harvard, das er halten musste, über die neue deutsche Literatur, natürlich lauter Suhrkamp-Autoren propagiert. Zum Beispiel Max Frisch. Auf die Weise ist Kissinger an Max Frisch geraten. Und er hat gemerkt, also Kissinger wiederum hat gemerkt, Unseld wird expandiert seinerseits. Er wurde 1959 der Nachfolger von Suhrkamp, übernahm den Verlag und amerikanisierte den Verlag auf der Stelle. Also er fand diese neue Form von Taschenbuch, die Edition Suhrkamp, und er kannte einfach alle. Also wenn Kissinger nach Deutschland kommt, meldet er sich vorher bei Siegfried Unseld und sagt, kannst du mal die Leute von der FAZ holen und die Industrievertreter und ich möchte noch die und jene kennenlernen, mach doch was für mich.
Also
das hat Unseld begeistert gemacht.
Aber da waren doch wirklich zwei so Machtmänner, die sich gefunden haben.
Sie sagen es, der eine in der Kultur, der andere in der Politik, die haben sich erkannt, wie man fast biblisch sagen müsste. Die wussten, die sind sehr ähnlich, sie waren ja praktisch gleich alt. Beide ehemalige Soldaten, die völlig neu anfangen mussten. Und das hat sie natürlich zusammengeführt, obwohl sie eigentlich darüber hinaus überhaupt nichts verbunden hat. Mit einer Einschränkung oder Ergänzung, Kissinger war durch seinen Vater vollkommen in der deutschen Kultur verwurzelt. Und die wurde ihm genommen in Amerika. Und Unseld war für ihn die Rückversicherung. Er blieb mit der deutschen Kultur verbunden. Und anders als man heute es von Politikern erwarten würde, er hat sich für die aktuelle Kultur interessiert, also für die aktuelle Literatur. Er schreibt Ingeborg Bachmann, ich habe so ein langweiliges Buch in der Arbeit, es war über den Nuklearkrieg. Ich brauche unbedingt neue Gedichte von dir. Ich brauche eine Abwechslung. Also er war ein musischer Mensch und das würde man bei jemand, der Vietnam bombardieren lässt, nicht erwarten.
Und das zeigen Sie auch ganz toll. Man steigt auch noch mal richtig tief und facettenreich in diese Nachkriegszeit ein, in die ganzen Diskussionen da. Wie haben Sie dieses ganze Material bewältigt? Sie haben ja schon erzählt, wie Sie überhaupt auf die Sache gestoßen sind. Aber Sie müssen ja Unmengen von Literatur gelesen haben.
Na, ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Ich konnte auch ein gewisses Vorwissen bauen. Ja, habe ich schon. Ich fand es während der Arbeit halt interessant, wie das so ineinander übergeht. Also, dass Kissinger ab 65 Vietnam-Politiker wird und ab 65 geht der Le Suhrkamp Verlag nach links. Und das wollte ich dann eben auch beschreiben, dass ausgerechnet die Leute, die Kissinger herangezogen hat als sein Nachwuchs, sich zu seinen größten Gegnern entwickelt haben. Mit der einen Ausnahme Siegfried Unseld, der hielt treu zu ihm. Und das zu beschreiben, fand ich halt interessant.
Ist es auch zu lesen sehr interessant. Trotzdem nochmal die Frage, was würden Sie sagen, hat diese Freundschaft, wie haben die eigentlich gepflegt? Also die haben sich ja so viel beschäftigte Männer, wie das waren, jetzt nicht mal einfach zum Bierabend oder so, was Männer sonst vielleicht so machen, getroffen. Konnten Sie das aufrechterhalten?
Es ging extrem gedrängt zu, wenn Sie sich sagen, also beide natürlich ausgestattet mit dem Sekretariat. Es werden immer Briefe geschrieben, manchmal auch sehr formelle Briefe. Kissinger ist manchmal auch sehr diktatorisch und sagt, ich werde kurz in Deutschland sein, ich habe nicht viel Zeit, vielleicht kannst du, ich bin in einer Konferenz in Pagodes, kannst du von Frankfurt hinkommen? Macht er natürlich. Manchmal ist es wirklich nur die Fahrt vom Flughafen zum Hotel, wo sie da miteinander reden. Aber umgekehrt nutzt Unseld die Gelegenheit natürlich, Martin Walser hat ein neues Buch geschrieben, dann schickt er es ihm, schau doch mal rein. Oder es ist tatsächlich so, Kissinger liest im Spiegel, das kann man nachvollziehen, weil er hat, liest im Spiegel, Max Frisch hat ein neues Stück, bitte schick mir das. Und darüber tauschen sich ja tatsächlich aus. Unseld versucht, hat in den 60er Jahren zunächst große Schwierigkeiten in den USA mit den Rechten von Bert Brecht, da muss er immer wieder hin. Er hat später auch die Fantasie, er kann ein Suhrkamp USA aufbauen. Also die fliegen tatsächlich, sind beide Viehflieger immer über den Atlantik. Und wenn Unseld in Amerika ist, versucht er ihn auch zu treffen. Es sind tatsächlich relativ wenig Begegnungen, es ist viel schriftlich, Aber es geht über fast 50 Jahre.
Und in diesen 50 Jahren haben die beiden ja riesige Krisen weltpolitischen Ausmaßes erlebt. Würden Sie sagen, jetzt mit allem, was Sie über diese Freundschaft herausgefunden und gelernt haben, dass davon auch was in unsere Zeit reinragt? Also haben Sie da was so gelernt, wie man irgendwie vielleicht auch auf Krisen reagieren kann, aus den Reaktionen dieser beiden Männer?
Nein, also ganz bestimmt nicht. Ich glaube, es sind zwei Ausnahmemenschen. Also als Kissinger für den Abschluss der Vietnam-Friedensverhandlungen den Friedensnobelpreis kriegt, gratuliert ihm, beziehungsweise zum Abschluss der Verhandlungen gratuliert ihm unser mit dem Shakespeare-Zitat Walter Mann, wird die Geschichte sagen, ja, sicherlich. Aber was man lernen kann, ist, dass sich Macht und Geist nicht vertragen. Außer in diesem Fall.
Ja, und den können wir bei Ihnen gut kennenlernen, Willi Winkler. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Aber gern, vielen Dank.
Und das Buch Unseld und Kissinger, die Freundschaft zweier Überlebender, ist beim Rowohlt Verlag erschienen. Es hat 304 Seiten und kostet 24 Euro. Babinja, eine Schlucht bei Kiew, steht für den Mord an 33.000 Juden, die 1941 dort von den deutschen Einsatztruppen der Wehrmacht und von lokalen Helfern erschossen wurden. Die ukrainische Lyrikerin Mariana Kianowska zeigt in einem Gedichtzyklus, wie diese Geschichte bis in die Gegenwart reicht, indem sie den Toten von Babinja eine literarische Stimme gegeben hat. Martin Gerner hat die Autorin getroffen und sich von ihr auch Gedichte vorlesen lassen.
Und dann kommt eine Frau in diesen Raum rein und läuft in meine Richtung so entschieden, dass ich mich fast erschrecke und legt mir ein Manuskript auf dem Teller. Ich war irgendwie zugleich so angetan und irgendwie mitgenommen von dieser Frechheit. Und gleichzeitig hat sie tatsächlich was erkannt.
So schildert die ukrainische Autorin Katja Petrovskaja ihre Begegnung mit Mariana Kianowska. Es ist der Auftakt für die deutsche Ausgabe der Stimmen von Babinja. Sie erscheint 8 Jahre nach der ukrainischen Ausgabe, als überlagere der russische Angriffskrieg einen anderen, den der deutschen Wehrmacht. Babinja, das größte Einzelmassaker des Holocaust. Die Weiberschlucht, in der unfassbare, weil zu Nummern gewordene jüdische Männer, Frauen und Kinder, 33.000 an der Zahl von Sonderkommandos der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes erschossen wurden, unterstützt von Wehrmachtssoldaten und einheimischen Milizionären. Tätersprache, die sich in ihren Gedichten spiegelt.
Einsatzgruppe Sonderkommando, Polizei, Waffen, SS, waren glücklich zusammen, David und ich.
Das Schreiben ihrer Gedichte muss bei Kianowska wie in Trance passiert sein. Es hat die Autorin verwandelt, sie tief aufgewühlt, erzählt sie.
Das Schreiben war ermüdend, zermürbend. Ich schrieb manchmal 8 bis 10 Gedichte pro Tag. Das ging auch sehr an meine Psyche. Ich hatte psychische Probleme, weil es mir nahe ging. Mein Mann hat das gesehen. Er hat beschlossen, ich brauche Alkohol. Im Dezember, als ich schrieb, habe ich jeden Tag starke Getränke zu mir genommen, die mir das Leben ein wenig erleichtert haben. Dabei habe ich das Dichten auf der psychischen Ebene erlebt, mit meinem eigenen Körper. Wenn mir später Leute die Frage stellen, warum ich mir anmaße, so etwas zu schreiben, ob das nicht spekulativ sei mit dem eigenen Ich, dann muss ich sagen, ich habe das alles mit meinem eigenen Körper bezahlt.
Kianowska erschafft in jedem ihrer Gedichte Stimmen, ein Mosaik exemplarischer Einzelschicksale, fiktiv und ohne dokumentarische Vorlage. Konkrete Schicksale hat sie nicht recherchiert und doch schöpft sie aus historischem und soziologischem Wissen, hat genaue Szenen der Menschen vor Augen.
Eines Tages hatte ich einen komischen Traum. Und dann habe ich innerhalb von kürzester Zeit in 4 Monaten über 302 Gedichte zu Babinja geschrieben. Mein Körper verwandelte sich in dieser Zeit. Ich bekam graue Haare und auch andere Erscheinungen am Körper. und ich musste am Ende eine Auswahl treffen.
Jedes Gedicht erzählt einen Moment des in den Tod Gehens. Die Erschießung steht unmittelbar bevor. Kianowskas Protagonisten wissen das. Sie stottern, sprechen zu sich, zu anderen, brechen wieder ab. Es geht um übereinander geschichtete Körper, um Wahn, Schwitzen, Erbrechen, Schreien. Die Protagonisten verlieren den Sinn für Zeit und Orientierung. Dagegen setzen sie Namen, Alltagsszenen, Liebgewonnene aus ihrem Leben als Zeichen der Reinheit und Unschuld. Fotografien blitzen auf, die es nie gegeben hat, nie geben wird und die dennoch beim Leser sich einbrennen.
Nichts kann mich mehr retten oder nichts als die Tränen, die den Grund, die Fläche, das Quäntchen, die Reste des Körpers durchbrechen. Um nicht zu sterben, brauche ich auf dem Boden der Gefäße und auf dem Boden der Koffer schweres Gerät aus Erfindungen, Verdrängungen, Flügel, Flügel.
Im Original sind die Gedichte gereimt, die Übersetzung verzichtet darauf und ist dennoch erstaunlich lebendig, spielerisch und tief zugleich. Das macht das Buch zu einer intensiven, unvergesslichen Erfahrung, einer Stimme gegen das Vergessen. Die deutschen Sonderkommandos, schreibt die Übersetzerin Claudia Date, haben der jüdischen Bevölkerung in Kiew 1941 das Leben und die Würde genommen. Die Sowjetmacht, die Jahrzehnte jüdisches Leben verschwieg, nahm ihnen später ihre Identität und die Erinnerung. Jetzt, mit dem russischen Angriffskrieg, scheint das Existenzielle dieser Lyrik nahtlos an die aktuelle Katastrophe anzuknüpfen.
Martin Gerner über den Band Babin Jar-Stimmen, geschrieben hat ihn die ukrainische Lyrikerin Marianna Kianowska. Erschienen ist er in Ukrainisch und Deutsch und die deutsche Übersetzung hat Claudia Date verfasst. Erschienen ist das Buch beim Surkamp Verlag für 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Das Leben von bildenden Künstlern, das bietet sich ja eigentlich perfekt an, um in Form von Graphic Novels, also als Bildgeschichte, erzählt zu werden. Und tatsächlich gibt's da auch einen Trend, der reicht von Albrecht Dürer bis Claude Monet und auch längst in unsere Zeit hinein. Jetzt zum Beispiel erzählt Simon Elliott das Leben des teuersten noch lebenden Malers als Biografie in Bildern, und zwar David Hockney. Und Anne Kolik hat sich seine Lebensgeschichte angeschaut. Bei David Hockney, da denke ich sofort an diese Swimmingpool-Bilder, aber auch an diese tollen mit dem iPad gemalten Bäume und Wälder. Von welcher Ecke aus kommt denn Simon Elliott, um sich diesem Künstler und seiner Biografie zu nähern?
Also er kommt erstmal aus der Swimmingpool-Ecke, kann man sagen. Du hast es eben kurz angesprochen. Hockney ist der teuerste lebende Maler, heute 87 Jahre alt. Und wir sehen ihn erstmal nicht selbst, sondern eben eins seiner Gemälde. Portrait of an Artist Pool with Two Figures heißt es. 1972 hat er es gemalt und da leuchten so richtig die Türkistöne des Pools. Und wir sehen dieses Bild, wie es 2018 versteigert wird. Im Auktionshaus Christie's für tatsächlich unglaubliche 90,3 Millionen Dollar. Und mit dem Moment des Zuschlags bei dieser Versteigerung beginnt das Buch. Und in der Folge dann sehen wir auf den meisten Seiten auch Hockney selbst, so mit der typischen runden Hornbrille, oft mit seiner Schiebermütze, Hemd, darüber eine Strickjacke. Ganz oft trägt er leuchtende Farben. Überhaupt hat dieses Buch eine ganz großartige Farbigkeit, die auch von Hockney selbst inspiriert ist. Und ja, wir sehen da diese sehr sympathische Figur, die wirklich prägend ist für Simon Elliott. Du hast es gesagt, Biografie in Bildern, so ist der Untertitel des Buches. Und ich finde das tatsächlich einen sehr passenden Begriff für eine doch ziemlich einzigartige Art von Buch, von Graphic Novel.
Das ist ja schon mal ein recht origineller Einstieg. Wie geht's dann weiter? Also es gibt ja auch schon einige Biografien oder nicht Biografien, sondern Graphic Novels zu David Hockney. Was ist jetzt an der das Besondere?
Ja, wenn wir jetzt mal beim Bild der Versteigerung bleiben, da sehen wir zwar die Hinterköpfe von den vielen Bietenden und wir sehen auch den Auktionator, aber ich hätte jetzt erwartet, bei einer Graphic Novel eine Sprechblase zu sehen, wo ich dann sehe, zum ersten, zum zweiten, zum dritten. In diese Richtung gibt es aber nicht. Es gibt auch die comic-typischen Panels, die die Seite in einzelne Bildfelder unterteilen, die gibt es nicht. Auch keine fiktionalisierte Handlung, in der die Figuren jetzt Dialoge miteinander führen würden, sondern Simon Elliott arbeitet wirklich ganzseitig und nutzt auf seinen Bildern dann nur ganz kurze Textfelder, um wirklich Belegtes wiederzugeben aus David Hockneys Leben. Also Fakten, aber auch Gefühle, Anekdoten. Wir haben jetzt nicht so diesen filmartigen Drive der Handlung, den ich so bei einem Comic erwarten würde. Deswegen finde ich persönlich es geradezu ein bisschen irreführend, dass der Verlag von Graphic Novel spricht auf der Rückseite.
Sondern eher Bilderbuch für Erwachsene. Was wäre so, das ist eine passendere Beschreibung?
Ich finde schon. Und es ist ja auch nicht so, als wäre da gar keinen Text, ne? Bilderbuch im kleinen, mit kleinen Abzügen. Auf einer Seite, da stehen so 3 bis 7 kurze Sätze in diesen Textfeldern. Den Illustrationen lassen die aber wirklich den Vordergrund. Und das haben die auch verdient. Einerseits sind die echt ein Augenschmaus, andererseits sind die auch wirklich total geeignet. Du hast das vorhin angerissen, uns das Werk eines Künstlers, seine visuellen Inspirationen so richtig vor Augen zu führen. Also show, don't tell, das sagt man ja gerne. Ich empfinde das persönlich auch immer als eindringlicher, etwas direkt zu sehen, als wenn ich nur Beschreibungen lese, wie ein Kunstwerk zum Beispiel aussieht. Und all das macht der Brite Simon Elliott auch wirklich mit einem Humor und einem Strich und einer Farbintensität, die er sich bei seinem Vorbild David Hockney abgeguckt hat. Also mich hat es nicht überrascht zu erfahren in dem Interview mit ihm, dass dieser Autor und Illustrator auch schon seit vielen Jahren David Hockney-Fan ist.
Und David Hockney hat ja auch einiges Verschiedenes in seinem Leben erlebt. Er war Autodidakt, er hat als Rechtsanwalt gearbeitet, also schon irgendwie einiges. Wie gliedert der Autor das? Wie macht Simon Elliott? Erzählt er das so dann ab diesem tollen Anfang chronologisch durch?
Also chronologisch ist das Ganze erzählt. Autodidakt und Rechtsanwalt ist tatsächlich der Autor und Illustrator, der Simon Elliott. David Hockney hat am Royal College of Art in London studiert. Aber beeindruckt hat mich ja, wie kann denn jemand als Autodidakt auf einmal, das ist sein erstes Buch, so eine Bildbiografie hinlegen über diesen Künstler, die er chronologisch gliedert. Das kann ja manchmal langweilig sein, wenn so ein Buch ganz klassisch in der Kindheit anfängt. In dem Fall von Hockney sind es die Kriegs- und Nachkriegsjahre in England. Aber in diesem Buch ist das Naheliegende auch die gute Struktur, fand ich, um nachzuvollziehen, wie hat Hockney sich entwickelt. Einerseits auf der persönlichen Ebene, da geht es um Homosexualität in einer Zeit, in der das noch unter Strafe stand. Andererseits zu schauen auf das künstlerische Werk, das ja beeindruckend vielfältig ist, da hast du absolut recht bei Hockney. Das zeigt uns Simon Elliott hier sehr schön. Also wir sehen da zum Beispiel Entwürfe für Opernkostüme und Bühnenbilder. Wir sehen innovative Druckmethoden. Also Simon Elliott zeigt Hockney da, wie er gefärbten Papierbrei in Metallschablonen reinpresst. Er zeigt uns auch Hockneys Suche, die wirklich Jahrzehnte gedauert hat und andauert, nach Alternativen zur Zentralperspektive. Also ich habe Kunstgeschichte studiert und auch auf der kunsttheoretischen Ebene war das total spannend. Und ich gebe zu, diese Tiefe, mit der hatte ich Hockney gar nicht auf dem Schirm. Für mich war der in meinem Kopf so der Opa, der auf dem iPad bunte Landschaften zeichnet. Aber dieses Buch hat mir gezeigt, was alles an Tiefe in diesem Künstler steckt.
Und das ist ja erstaunlich, wo du ja gesagt hast, dass gar nicht so viel Text in dem Buch ist.
Absolut. Und das ist jetzt keine lange Lektüre nötig. Man kann sich aber auch in Bilder vertiefen. Und dass die einem viel erzählen können, gerade über einen Künstler oder eine Künstlerin, das zeigt dieses Buch ganz deutlich. Ich glaube, das ist nicht nur was für Hockney-Fans. Die können da noch neue Aspekte von einem Künstler entdecken, der ihnen sowieso schon gefällt. Aber auch wenn man ganz wenig weiß, macht es Spaß, diesen Künstler über das Buch kennenzulernen. Das Konzept geht wirklich auf, Text und Bild greifen toll ineinander. Und weil das so schlüssig ist, hat Simon Elliott schon die nächste Künstlerbiografie in dieser Machart am Start. Auf Englisch ist die rausgekommen im Sommer, Vincent, A Graphic Biography. Da geht es natürlich um Van Gogh, wenn man auf Landschaften in intensiven Farben steht. Da ist sogar ein Bezug vielleicht da zwischen Hockney und Van Gogh. Ich habe auf jeden Fall Lust, mir auch dieses Buch anzugucken.
Ja, dann sprechen wir wieder. Anne Kolik war das über Simon Elliotts Graphic Novel Hockney, eine Biografie in Bildern aus dem Englischen. Übersetzt hat die Texte Claudia Koch und erschienen ist das Buch beim Midas Verlag für 28 €.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Die legendäre Liebesgeschichte des kanadischen Dichters und Sängers Leonard Cohen und seiner norwegischen Geliebten Marianne Ihlen auf der Insel Hydra ist schon oft erzählt worden. Ein kanadisch-norwegisches Biopic über die beiden läuft nun in 8 Teilen in der ARD. So Long Marianne.
Hydra. Das ist es. Es ist mein Lieblingsort.
Schauplätze sind neben der griechischen Insel Oslo, Montreal, London und New York. Auf Hydra versucht sich Leonard als Schriftsteller und wartet auf den Erfolg.
Ich habe mich so auf das Buch verlassen und...
Hey, Lenny, jetzt hör mir mal zu.
Das sind ganz normale Startschwierigkeiten. Das wird schon noch.
Okay, du... Findest also nicht, dass ich schlecht schreibe, oder?
Nein, ich sagte die Wahrheit.
Ich glaube an dich.
Oh, you know, I love to live with you. But you make me forget so very much.
So Long Marianne, die Serie zu sehen bis zum 22. September nächsten Jahres in der ARD-Mediathek. Mit Axel Wolf als Leonard Cohen und Thea Sophie Loch Ness als Marianne.
Ich werde im nächsten Jahr meinen ersten richtigen Roman beginnen. Die Geschichte habe ich von einem unserer schreibenden Arbeiter erfahren, der draußen im Bereich Bergbau arbeitet.
Wer sich über Brigitte Reimann hier in einer historischen Aufnahme informieren möchte, kann das in Neubrandenburg tun. Dort verbrachte die Schriftstellerin, die 1973, kurz vor ihrem 40. Geburtstag an Krebs starb, ihre letzten Lebensjahre. Fotos dokumentieren ihre Familiengeschichte und Lebensorte, außerdem Handschriften, darunter das Typoskript ihres unvollendet gebliebenen Romans Franziska Linkerhand. Erika Becker, Leiterin des Brigitte Reimann Archivs und Literaturhauses.
Das Archiv zu Brigitte Reimann ist ja kurz nach ihrem Tod schon entstanden. Und wir haben im Bestand etwa 1500 Einzeldokumente. Und diese Dokumente sind in den letzten Jahren die Grundlage gewesen für ganz wichtige Neuerscheinungen.
Das Brigitte Reimann Literaturhaus in Neubrandenburg geöffnet dienstags und mittwochs sowie nach Vereinbarung. Marseille im Sommer 1940. Dort kreuzen sich die Wege vieler deutscher und österreichischer Literaten, die alle auf der Flucht vor den Nazis sind. Heinrich Mann, Anna Arendt, Franz Werfel oder Alfred Döblin. Der Amerikaner Varian Fry versucht, die Verfolgten außer Landes zu bringen. Uwe Wittstock erzählt in seinem Buch Marseille 1940 von diesen dramatischen Ereignissen heute in Nettetal.
Was mich bei Varian Fry so beeindruckt, ist, dass es eigentlich für ihn gar keinen Anlass gab, nach Europa zu gehen. Der lebte sehr gut in New York und hörte halt, es gibt in Südfrankreich Menschen, die vor den Nazis fliehen und aus dem Land nicht rauskommen. Und darunter sind viele berühmte Schriftsteller. Und der daraufhin eine Hilfsorganisation aufbaut und das Risiko für sich persönlich eingeht, nach Südfrankreich zu gehen und diese Leute rauszuholen.
Marseille 1940. Uwe Wittstock stellt sein Buch heute um 19 Uhr in der Stadtbücherei in Nettetal vor, im Rahmen der Nettetaler Literaturtage, am 6. Oktober in Heidelberg.
Und das waren die Literaturtipps von Susanne von Schenk. Die Herbstbuchmesse in Frankfurt rückt langsam näher. In zwei Wochen geht es schon los, aber schon lange im Vorfeld, da erscheinen unheimlich viele neue Bücher. Das ist der reinste Dschungel, durch den man ohne fachkundige Hilfe kaum noch durchfindet. Gut also, dass unsere Lesart-Redakteurinnen und Redakteure die besten Bücher, die ihnen so unterkommen, aussuchen und Monat für Monat eine Liste mit Empfehlungen herausgeben. Kim Kindermann und Christian Rabhandel sind bei uns zuständig für den Sachbuchbereich in Deutschlandfunk Kultur und haben mitentschieden. Und wenn ich jetzt auf eure Oktoberliste schaue, dann ist das unübersehbar, welches Thema euch umgetrieben hat. Amerika, die USA. War das schon so eine Art Wahlbewältigung im Voraus?
Es war zumindest definitiv natürlich ein Blick auf die Wahl Anfang November, dass wir dachten, wir suchen da mal thematisch passend Bücher zusammen. Das versuchen wir immer in dieser Empfehlungsliste, dass wir so ein Überthema uns irgendwie suchen. Und naja, Wahlbewältigung kommt ja darauf an, so auch so ein bisschen, wie man selber politisch steht und wie es ausgeht. Wer weiß.
Ja, und ich finde halt immer auch wichtig, dass bei diesem Blick dann auch natürlich zu gucken, was sagt uns vielleicht der Blick nach Amerika auch wieder über die Zuständigkeiten im eigenen Land mit unseren Wahlen, die wir gerade haben, mit dem großen Durcheinander, das sie ergeben und mit dem Bild, das sie auch zeichnen und durch das man ja sich auch ein bisschen lavieren muss. Und ich finde, auch wenn das Bücher sind, die wir ausgesucht haben mit dem Schwerpunkt Amerika, haben sie trotzdem auch immer was zurückspiegelt ins eigene Land.
Ja, und was habt ihr da jetzt auch, was hat euch besonders interessiert an diesen Büchern?
Ja, du hast es vorhin schon am Anfang gesagt, guck natürlich besonders auf die Sachbücher, auf die eher politischen Sachbücher und habe da mit großer Freude zwei Bücher rausgewählt. Das eine, das ist so ein bisschen das, was Kim gerade sagte, so dieser Blick ist vielleicht der Blick in die USA, ein Blick auch in unsere Zukunft. Und zwar ist das ein Buch von Manfred Berg, Heidelberger Historiker, Das gespaltene Haus, eine Geschichte der Vereinigten Staaten von 1950 bis heute. Riesenthema, man merkt es schon, aber weshalb das so ein Blick eben auf uns selber sein könnte, naja, die Lebenserfahrung zeigt ja, wie sehr die USA häufig einfach 10, 15 Jahre vor uns Dinge durchexerzieren, die wir dann auch tun. Hier in diesem Buch ist das Ganze historisch etwas fundierter dargelegt und er macht in so einem Dreiklang, beschreibt er eben diese Spaltung der USA, fängt an so in den 60er, 70er Jahren, da geht es so um den eigentlich damals vorhandenen liberalen Konsens, der dann aber zerbrochen ist, so über Vietnamkrieg, über Rassenkonflikte und so weiter. Das ist so die erste Phase der Spaltung. Dann die zweite, die Globalisierung, die natürlich auch eine Menge Verlierer mit sich gezogen hat. Und dann das dritte, das wäre so ab den 2000ern so eine richtige verfeindete Haltung eigentlich der politischen Lager, die sich gegenseitig wirklich gar nicht mehr über den Weg trauen, eben dann bis zum Trumpismus hin. Und ja, das sind natürlich schon Entwicklungen, bei denen man sich mit Sorge fragen kann, ob wir die vielleicht auch erleben könnten.
Kim? Also ich finde halt an diesem Buch auch so entscheidend wichtig, dass er es sehr sachlich angeht. Ne? Also es ist wirklich im Sinne so ein klassisches Sachbuch, das sehr toll geschrieben ist, also sehr eingängig. Man liest das wirklich gerne, aber ich glaube, anders als ein anderes Buch, das wir auch noch auf der Liste haben, über das wir auch gleich noch sprechen werden, von Kerstin Kohlenberg, die ist so ein bisschen erzählerischer unterwegs. Die widmet sich auch den Zuständen in Amerika. Aber bei Herrn Berg ist mir wirklich aufgefallen, wie gut er sozusagen das einsortiert und wie er dem Ganzen eine Basis gibt, auf der man wirklich verstehen kann, was könnte da im November passieren, wenn Trump gewinnt und was wird mit dieser Gesellschaft passieren.
Und das ist durchaus dramatisch. Also obwohl das eben so ein ganz sachlicher, nüchterner Tonfall ist, es ist weder irgendwie alarmistisch mit einer schon von Anfang an bestehenden These geschrieben, aber eben auch nicht mit so einem, er nennt das einen Lösungsoptimismus, Zwecklösungsoptimismus, das mag er auch gar nicht, ganz nüchtern und in der Bilanz eben wirklich bitter. Er beruft sich da auch auf Barbara F. Walters. Die hat vor 2 Jahren ein Buch geschrieben über Bürgerkriege. Die hat das so international analysiert. Wann kippen Gesellschaften in Richtung Bürgerkrieg? Und stellt in diesem Buch auch die Frage, könnte das in den USA auch zutreffen? Und macht da so ein paar Faktoren auf. Und das greift auch Manfred Berke wieder auf, dass eben zum Beispiel eine Gesellschaft, in der es lange eine dominante Gruppe gab, in diesem Fall eben die weiße Mittelschicht, die sich da sehr, sehr sicher war und die jetzt plötzlich Verluste hinnehmen muss, eben Stichwort Globalisierung und auch schlicht und ergreifend wirklich die leicht rassistisch angehauchte Angst hat, wir werden irgendwann die Minderheit sein, dass das eine Gruppe ist, die wirklich gefährlich ist. Also junge, weiße Männer, die sich als Verlierer fühlen, die eben im internationalen Vergleich sehr häufig die auslösenden Faktoren für einen Bürgerkrieg sind. Also so dramatisch, trotz aller Nüchternheit.
Ja, also wirklich ein großes Lob. Um jetzt aber nochmal zu Kerstin Kohlenberg zu kommen, was die wieder macht. Und das finde ich ist, die ist lange Amerika-Korrespondentin gewesen. Und die schreibt jetzt sozusagen von den Menschen her. Also die stellt 3 Menschen in den Mittelpunkt ihrer Erzählung und beschreibt aber letztendlich, so unterschiedlich diese Menschen sind, Christiane, du hattest es ja auch im Gespräch mit ihr.
Ja.
Willst du mal sagen, welche Menschen da so reinkommen?
Ja, also es sind 3 Menschen, die fast so archetypisch eigentlich für verschiedene Lebensmodelle stehen. Das eine ist Steven, der kommt wirklich aus so ganz ärmsten Verhältnissen. Der ist wirklich so ganz buchstäblich im Trailer aufgewachsen. Die Mutter mit Drogen, ihn dann wirklich als kleines Kind im Schnee vor den Trailer gesetzt, hat sich dann mit so Gelegenheitsjobs irgendwie über Wasser gehalten. Hat da auch wirklich wenig Unterstützung erfahren, muss man sagen, auch vom politischen System. Also wenn dann in einer Firma eine Maschine kaputt ist und er dann da gezwungen wird, trotzdem zu arbeiten, wenn er sagt, das mache ich nicht, irgendwie der Mensch von Erwartung hat gesagt, das ist gefährlich, dann wird er halt gekündigt. Also diese ganzen Geschichten, wo man sagen muss, dieser armen Arbeiterschicht ist auch wirklich nicht geholfen worden und der sich dann zunehmend radikalisiert über YouTube und der dann, und da lernt sie ihn kennen, einer der ersten ist, der beim Sturm aufs Kapitol über die Barrikaden klettert, mittlerweile verurteilt ist und jetzt gerade dieser Tage seine Haft antritt und sich aber so radikalisiert hat, dass er sich für einen politischen Gefangenen hält. Das ist jetzt einer.
Von 3, es ist noch ein anderer Mann und noch eine Frau und ich finde, bei der Frau wird so schön deutlich,
Magali.
Genau, die nimmt so einen politischen Aufstieg eigentlich. Also die ist migrantisch, die schafft es durch Bildung in dieses System reinzukommen und die ist jetzt auch wieder ein Beispiel dafür, wie diese Zugehörigkeitsangst, von der Christian gerade geredet hat, die jungen weißen Männer haben, die haben auf einmal alle, die haben nämlich auch die Menschen, die es zu was gebracht haben in dem System, also die eine Arbeit haben, die sozial abgesichert sind und die möchten jetzt auch auf einmal ihren Status nicht mehr verlieren und die meandern dann auch auf einmal in so eine Richtung, den Staat in Frage zu stellen. Und wenn man das sich wirklich gebündelt anschaut, jetzt nur mal diese 2 Sachbücher, dann merkt man, was Gesellschaft einfach braucht, um stabil zu sein. Und wenn wir jetzt schlau sind, würden wir diese Bücher nehmen oder unsere politischen Verantwortlichen würden diese Bücher nehmen und sagen, okay, wir gucken mal hin, was passiert vielleicht hierzulande auch und wo können wir eben vielleicht schon ein bisschen früher abbiegen, bevor wir so einen Trump an die Macht bekommen.
Und das Tolle eben an diesen beiden Büchern, wirklich in beiden Fällen dieser ganz sachliche Tonfall, auch dieses Reportagebuch, obwohl das Lebensgeschichten sind, die man teilweise wirklich nicht gut finden kann, ganz ohne das irgendwie zu verurteilen, dramatische Analysen, sehr, sehr sachlich und ganz ruhig dargestellt. Toll.
Aber offenbar spannend wie ein Roman oder wie mehrere. Und die finden wir Sie natürlich auch noch auf unserer Liste. Da müssen Sie aber mal selbst nachschauen. Da sind auch kleine Beschreibungen dabei. Kim Kindermann und Christian Raabhandel, vielen Dank. Und die ganze Liste, wie gesagt, auf unserer Homepage unter www.deutschlandfunkkultur.de.